Sie hören Domradio, die Sendung weltweit um familiengeführte Landwirtschaft. Geht es heute hier? Ja, und nur wenigen Menschen ist bewusst, dass unsere Massentierhaltung und unser Fleischkonsum hier in Europa oder in westlichen Industrieländern weitreichende Folgen hat. Zum Beispiel in Lateinamerika. Da vernichten nämlich riesige Sojaplantagen die einheimische Fauna und Flora und beschleunigen so den Klimawandel. Soja, das wird hierzulande dann an Hühner, Rinder und Schweine verfüttert und nimmt in Lateinamerika immer mehr Anbauflächen ein. Allein in Brasilien wird ein Viertel der weltweiten Sojaproduktion produziert. Mittlerweile reicht die Sojamonokultur weit in den Urwald des Amazonas hinein. In Argentinien gibt es Riesenanbauflächen. In Paraguay macht Soja sogar das wichtigste Exportprodukt aus. Peter Schwab ist Lateinamerika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk und jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Rutschein.
Herr Schwab, haben Sie solche Sojaproduktionen schon mal gesehen oder besichtigt? Wie muss man sich das vorstellen?
Riesengroß. Soja ist ja keine Pflanze, die sehr hoch wächst. Die ist eher niedrig, aber sie gucken bis zum Horizont oft und sehen nur Soja. Es sind riesige Felder, die wir uns hier in Europa, zumindest in Westeuropa, kaum vorstellen können und die natürlich dann nur industriell bearbeitet werden können. Das heißt auf Deutsch, es sind relativ wenige Menschen, dafür aber relativ viele riesige Maschinen.
Damit wären wir schon beim Thema, denn wir sprechen ja heute über familiengeführte Landwirtschaft. Das heißt, Sojaanbau ist nur in der Masse und in der Größe möglich oder haben Kleinbauern auch die Chance?
Die Kleinbauern haben natürlich die Chance, aber sie können kaum konkurrieren mit der großen industriellen Produktion von Soja. Die kann nur mit großem Kapitaleinsatz durchgeführt werden. Sie können sich vorstellen, dass die Maschinen, die nun wirklich auch riesengroß sind, auch enorm viel Geld kosten. Das können familiengeführte Betriebe in der Regel, schon gar nicht in Lateinamerika, in der Regel nicht allein.
Was sind das für Firmen? Nennen Sie mal ein paar. Sind das nationale Firmen oder Multikonzerne?
Da sind auch multinationalen Firmen, da sind auch deutsche Firmen, die auch Düngemittel und Saatgut herstellen mit drin. Da sind holländische Firmen mit drin. Da sind englische, amerikanische, brasilianische in Lateinamerika sehr weit verbreitet, viele brasilianische Firmen vertreten.
Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass der Großteil der Gewinne nicht im Land bleibt, sondern abfließt.
Also das müsste man jetzt konkret untersuchen für die Länder, aber wenn Sie vom Beispiel Paraguay sprechen, ist es definitiv so, dieses Geld bleibt in der Regel nicht im Land.
Welche Folgen hat denn das nun für die Menschen? Sie sagten gerade schon, die Kleinbauern können zwar Soja anbauen, aber sie haben überhaupt keine Chance, weil sie sich das teure Saatgut nicht leisten können, weil sie gar nicht solche Mengen anbauen können. Was hat das? Bleiben wir mal beim Beispiel Paraguay, weil das ja eines der Beispielländer für Sojaanbau ist. Also macht einen unglaublich großen Teil der Wirtschaft aus. Wie muss man sich das da vorstellen? Was bedeutet das für die Kleinbauern?
Vielleicht darf ich vorausschicken eine Bemerkung, die mir wichtig scheint. Ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn wir grundsätzlich industriell organisierte Landwirtschaft verteufeln. Wir wissen alle, dass die Bevölkerung weltweit steigt. Die Zahl der Bevölkerung, wir wissen, es sind jetzt 7 Milliarden, es werden irgendwann mal 10 sein, in gar nicht allzu ferner Zeit. Diese vielen Menschen werden kleinbäuerliche Strukturen nach meiner Meinung niemals ernähren können. Also industrielle Landwirtschaft hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Das Kriterium für mich und für Kolping, meine ich, ist, es muss um Armutsbekämpfung gehen. Wenn durch solche industrielle Produktionsmethoden arme Menschen leiden, wenn sie vertrieben werden, dann muss man kritisieren, dann ist diese Industrie negativ zu sehen.
Für ist Paraguay, das denn im Fall von Sojaanbau in Paraguay so?
Ja, also wenn man nach Paraguay fährt, ist immer wieder in Asunción, in der Hauptstadt, in der zentralen Plaza, zu sehen, dass dort Indigene, sind meist indigene Menschen, unter Plastikplanen kampieren, die vertrieben worden sind von ihrem Grund und Boden. Durch Großbetriebe, durch industrielle Landwirtschaft.
Aber meistens ist das ja mit Rückhalt der Regierung, ne? Im Sinne der Wirtschaftsförderung.
Ja, natürlich. Wenn man das sieht, ist der Sojaanbau, ich kann jetzt die Ziffer nicht genau nennen, aber in Paraguay ist das ein wesentliches Element der Devisenerwirtschaftung. Und deshalb ist es von nationalem Interesse, dass möglichst viel Soja produziert wird.
Sie haben soeben ein Thema angesprochen, dass ja industrielle Landwirtschaft Sie nicht generell verteufeln möchten, sondern wenn es sozusagen zur Ernährungssicherheit beiträgt, dass man das durchaus anerkennen muss, weil es eben auch immer mehr Menschen auf der Welt gibt. Aber gerade bei Soja ist es ja nicht so. Soja trägt ja nicht zur Ernährungssicherheit bei, sondern wird hier an unsere Tiere verfüttert oder landet als Biosprit bei uns im Tank. Von daher ist es ja wirklich ein Beispiel dafür, dass in dem Fall extrem negative Folgen für den ganzen Kontinent hat, oder?
Ja klar, aber wer von uns isst keine Wurst, isst kein Steak und isst keinen Käse? Viehwirtschaft ist Teil der Ernährungssicherung, natürlich auf sehr hohem Niveau. Wir wissen alle, wie hoch der Faktor ist, den man einsetzen muss, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Da wäre es viel von der Ernährungssicherung viel sinnvoller. Man würde gleich das Getreide essen. Das ist alles klar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die sehe ich deutlich kritischer, die Produktion von Ölen, die dann als des sogenannten Biodiesel oder Zusatz zu Kraftstoffen verwendet werden. Da werden tatsächlich landwirtschaftliche Produkte, da wird Land, was man für die Produktion von Nahrungsmitteln verwenden kann, dazu benutzt, dass wir vor allem Auto fahren können.
Wenn wir über diese großen Sojafarmen und die Sojaindustrie in Lateinamerika sprechen, über die Folgen für die Menschen, haben wir schon gesprochen. Welche Folgen hat das eigentlich für die Umwelt? Ja, klar, es handelt sich ja größtenteils auch um genmanipuliertes Soja.
Ja gut, das ist wieder ein Thema für sich, die Genmanipulation, die wird beim Sojaanbau in jedem Fall eingesetzt. Man muss wissen, die meisten Saaten, die da eingesetzt werden, kommen aus Nordamerika und offensichtlich haben die Nordamerikaner im Gegensatz zu uns Europäern, zumindest Westeuropäern, kaum ein Problem mit dem Einsatz von Gensaaten. Tatsache ist, das sage ich auch als Geograf, Monokultur ist immer schädlich für die Landschaft, ist immer schädlich für den Boden, weil er ausgebeutet wird durch dieselbe Pflanze, weil vor allem Wälder abgeforstet werden und damit Waldgebiete gerade in Paraguay verloren gehen, die für das ökologische Gesamtsystem eine ganz wichtige Rolle haben. Sie müssen immer mehr Kunstdünger einsetzen. Auch das ist ja für den Boden nicht gut. Zum Schluss hat man keinen Boden mehr im biologischen Sinne, sondern nur noch ein Substrat, in dem etwas wächst. Da müssen Sie die Bodenverdichtung durch den Einsatz von schweren Maschinen berücksichtigen, die Wirkung auf Wassererosion und Winderosion. Schrecklich. Also das sind wirklich sehr negative Folgen, insbesondere bei der Produktion.
Welche Chance haben denn eigentlich Kleinbauern, bleiben wir mal beim Beispiel Paraguay, sich dieser Ausweitung der Sojaindustrie zu entziehen?
Wir haben ein paar Fälle von Mitgliedern, die vertrieben worden sind. Es ist dann meistens so, dass die Industrie behauptet, man habe den Leuten eine Entschädigung gezahlt. Ich kann nicht behaupten, dass das nicht vielleicht sogar mal so war. Aber die Leute sind arme Bauern, denen es an Bildung fehlt und die leicht übers Ohr zu hauen sind. In der Regel ist es ja auch so, dass diese Bauern nicht über wirkliche Landtitel verfügen. Die leben da seit Generationen, aber sie haben es nicht schriftlich, dass das Land ihnen gehört. Und deshalb sind sie sehr schnell Opfer von Leuten, die sich natürlich die besten Anwälte leisten können. Und, das muss man auch sagen, sie sind auch sehr schnell Opfer von bestimmten Politikern, denen es vor allem darum geht, die eigene Tasche zu füllen und denen es weniger darum geht, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Diese Leute fliegen von ihrem Land, oft mit Gewalt. Es gibt sogar Verletzte und sie kriegen in der Regel ihr Land nicht mehr zurück.
Wer profitiert von der vermeintlichen Wunderbohne Soja? Die Kleinbauern in Lateinamerika sind es auf jeden Fall nicht. Sie werden immer weiter verdrängt von der Sojaindustrie. Und welche Folgen das hat uns Peter Schwab erklärt vom Internationalen Kolpingwerk. Und wie aber familiäre Betriebe doch funktionieren können und wie das Kolpingwerk das unterstützt, darüber sprechen wir gleich.